Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Und wir kommen heute ja zum dritten Thema bereits von unserer Predigtreihe und es heißt der Heilige Geist und meine Emotionen. Und weil wir in einer Predigtreihe drin sind, ist dieses Thema auch eng verknüpft mit dem Thema vom letzten Sonntag, vom 9. Januar. Und es ist auch deshalb eng verknüpft, weil es auch bei diesem Thema um unseren Alltag geht. Wir haben jeden Tag mit diesem Thema werden wir konfrontiert. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis, dass ich jetzt sehr langsam in diesem Thema vorangehe. Es ist mir wirklich wichtig, dass wir innerlich mitkommen bei jedem Schritt. Es gibt auch einen Predigtflyer. Er ist jetzt schon auf der Homepage, man kann ihn runterladen. Ich habe oben einige hingelegt, draußen, ihr könnt es mitnehmen, auch zur persönlichen Vertiefung von diesem Thema. Und jetzt möchte ich starten mit zwei Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung heißt, der Heilige Geist und Gottes Wort, die beiden sind miteinander verheiratet. Ganz ein wichtiger Punkt. Der Heilige Geist und Gottes Wort, die sind miteinander verheiratet. Das heißt, was der Heilige sagt, Heilige Geist sagt, ist nie im Widerspruch mit dem Wort Gottes. Wir können es vielleicht einfach so sagen. Die Heilige Schrift, das Wort Gottes, ist relativ breit. Und sie hat auch klare Leitplanken, das Wort Gottes. Und der Heilige Geist, der bewegt sich immer innerhalb diesem Rahmen. Das kann uns wirklich eine Hilfe sein, herauszufinden, ist das, was ich spüre, wirklich vom Heiligen Geist? Ist das, was ich empfinde oder was ich für einen Eindruck habe, ist das wirklich vom Heiligen Geist? Denn es gibt viele Geister in dieser Welt. Menschlicher Geist, und da müssen wir manchmal ganz gut aufpassen, dass ich meinen menschlichen Geist oder vielleicht mein Wunschdenken nicht mit dem Heiligen Geist verwechsle. Mir ist aufgefallen in den vergangenen Jahren, dass die Esoterik oft die genau selben Begrifflichkeiten braucht, wie wir sie haben in der Heiligen Schrift. Da wird auch viel vom Geist geredet. Und deshalb ist es so wichtig, wenn wir das immer wieder uns bewusst machen, der Heilige Geist ist eng verheiratet mit dem Wort Gottes, damit wir das prüfen können. Es gibt viele Geister in dieser Welt, aber es gibt nur einen Heiligen Geist, nur einer, der von oben ist. Das erste Vorbemerkung, Heiliger Geist und Gottes Wort sind verheiratet. Und das zweite, das gehört zusammen, Gottes Wort ist wie ein Spiegel. Wir alle, das ist etwas vom Ersten, was wir machen am Morgen, wenn wir aufstehen, wir gehen ins Bad und stehen vor den Spiegel. Stimmt's oder nicht? Spätestens bevor wir aus dem Haus gehen, haben wir mal in den Spiegel geschaut. Warum machen wir das? Niemand von euch hat mir die Erlaubnis gegeben, eine Foto zu machen, wenn ihr am Morgen vor den Spiegel steht. Niemand wollte das tun. Jetzt habe ich halt ein Selfie gemacht von mir. Ich hoffe, entschuldigt mich. Bei mir ist es immer gleich, wenn ich aufstehe, gehe ich zuerst ins Bad und unter anderem schaue ich in den Spiegel. Ich habe das jetzt mal versucht, mich selber zu fotografieren. Das sieht so aus. Ja, warum mache ich das? Ich habe mir überlegt, warum schaue ich jeden Morgen eine erste Handlung, wenn ich aus dem Bett komme, schaue ich in den Spiegel. Es gibt zwei Gründe. Erstens, damit ich weiß, wie ich im Moment aussehe. Manchmal ein bisschen unangenehm, was das Kopfkissen mit mir gemacht hat die ganze Nacht. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, wenn ich das weiß, wie ich im Moment aussehe, auch wenn das unangenehm ist, das motiviert mich, etwas daran zu verändern. Das habe ich heute Morgen auch gemacht. Das Resultat seht ihr da. Ich habe etwas verändert. Und genau um diese beiden Gründe geht es auch bei unserem Thema heute Morgen. Ich schaue gerne in den Spiegel des Heiligen Geistes und in den Spiegel vom Wort Gottes, damit ich sehe, wie steht das da mit meinen Gefühlen? Und wenn ich das weiß, bin ich motiviert, auch etwas daran zu verändern. Ich werde immer wieder mal auf dieses Bild zurückkommen, beginne jetzt aber mit einem anderen Punkt. Und der heißt, unsere Emotionen sind etwas Wertvolles. Unsere Emotionen sind ein Geschenk von Gott. Stimmt das? Stellt euch einmal vor, wir Menschen hätten keine Emotionen. Wir erleben das ja im Moment mit diesen Masken. Wir haben eben keine Emotionen. Die verdecken einen großen Teil von unseren menschlichen Emotionen. Versteht ihr das? Das ist eine Behinderung in der Beziehungspflege. Also stellt euch mal vor, ein Gottesdienst ohne Emotionen. Wir kämen da so rein, würden absitzen, so ganz steif. Wieder raus, würde niemanden grüßen. Wieder nach Hause. Oder der Prediger hätte keine Emotionen. Ich mache mir gut, eine der ersten Predigten, die ich hielt, ich war so nervös und hatte so Angst. Und da saß eine langjährige Missionarin drin und die hat mir dann später, habe ich von ihr gehört, sie hätte gedacht, was ist denn das für ein langweiliger Typ? Keine Miene verzieht, der schaut immer ins gleiche Loch. Aber ich war eben so furchtbar nervös und aufgeregt. Also Emotionen sind etwas Wertvolles. Sie sind ein Geschenk von Gott, sie machen auch unseren Glauben lebendig, sie machen unseren Glauben ansteckend. Emotionen machen unseren Glauben ausdrucksstark, sie machen unseren Glauben fröhlich. Und wir können generell sagen, Emotionen geben unserem Leben so eine gewisse Würze. Seid ihr einverstanden? Und interessant ist, auch Jesus, der Sohn Gottes, hatte ja Emotionen, zum Teil starke Emotionen. Als zum Beispiel sein Freund Lazarus gestorben war, war eine große Trauer in der Verwandtschaft. Und was lesen wir vom Sohn Gottes? Ihm gingen die Augen über. Er hatte Mitgefühl, die ihn zu Tränen rührten. Oder im Lukas 18 heißt es von Jesus, er freute sich im Heiligen Geist. Emotionen. Oder noch ein Beispiel, die Tempelreinigung. Da hatte Jesus auch starke Emotionen. Als er in den Tempel kam, er war so erregt, dass er die Tische der Geldwechsler umstieß, die Leute heraustrieb aus diesem Tempel und sagte, ihr habt aus diesem Gotteshaus eine Mördergrube gemacht. Und trotzdem, es ist ein typisches Bild aus einer Kinderbibel von dieser Tempelreinigung, aber etwas stimmt an diesem Bild nicht. Jesus hat da nicht einfach in einer gewissen Wut darauf losgeprügelt, auf alle Tiere, die da waren, die Leute herausgeprügelt. Nein, wir lesen, dass er zum Beispiel gesagt hatte, seinen Emotionen hat er gesagt, zu den Taubenverkäufern, das war ja das billigste Opfer, das man kaufen konnte, Tauben. Er hat nämlich die Käfige zusammengeschlagen in seinem Zorn oder sogar den Vögeln die Flügel ausgerissen, sondern er sagte, tragt diese Körbe, diese Käfige hinaus. Das heißt also, der Sohn Gottes, obwohl er stark erregt war in seinen Emotionen, der Heilige Geist hatte seine Emotionen unter Kontrolle. Deshalb sagte er zu den Taubenverkäufern, trag diese Vögel, diese unschuldigen Vögel heraus. Also unsere Emotionen sind wertvoll, sie sind ein Geschenk von Gott. Aber unsere Emotionen, sie sind auch instabil, das kennen wir alle. Sie können gleichgültig sein, kurzum, aber leidenschaftlich sein. Unsere Gefühle können erfreut sein und schon bald besorgt sein. Unsere Gefühle können hoffnungsvoll sein. Mama kippt es ganz schnell und wir sind wieder niedergeschlagen. Unsere Gefühle können sehr liebevoll sein. Und wie schnell sind wir manchmal sehr hässig. Unsere Gefühle, die können uns manchmal so richtig versklaven. Unsere Emotionen, sie haben eben oft ihren Ursprung in unserem Fleisch. Ich erlaube mir nochmals eben diese Grafik einzublenden. Sie haben oft ihren Ursprung in unserem Fleisch, in unseren selbstsüchtigen Neigungen in uns drin, die sich eben oft gegen Gott auflehnen. Und ich lese jetzt nochmals ganz bewusst nochmals den Text vom letzten Sonntag. Wir gehen noch ein bisschen mehr in die Tiefe, auch noch am Ende von diesem Text aus Galater 5. Ich lese zuerst den ersten Vers noch einmal, Galater 5, wo es heißt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das ist ja unser Generalthema über den Heiligen Geist. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Setze noch einmal ein beim Vers vom letzten Sonntag. Ihr habt ihn auch auf der Folie. Doch unser Fleisch, eben unsere selbstsüchtigen Regungen oder unsere selbstsüchtige Natur will immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Die beiden liegen in einem dauernden Streit miteinander, beim Christen, beim Wiedergeborenen, dem, der der Heilige Geist hat. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Ich lese jetzt weiter im Vers 19, wo es weiter heißt, es ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von seinem Fleisch beherrschen lässt. Jetzt kommt eine Aufzählung. Sexuelle Unmoral, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Selbstsucht, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere. Und jetzt lese ich noch den Vers 24, wo es heißt, wer nun zu Jesus Christus gehört, der hat sein Fleisch gekreuzigt mit seinen Leidenschaften und Begierden. Wir könnten auch sagen, mit seinen Emotionen. Aber jetzt schön der Reihe nach. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich mache es ganz langsam, dass niemand abhängt, sondern dass ihr mir folgen könnt. Wir machen jetzt also einen ersten Blick in diesen Spiegel von diesen Versen vom Wort Gottes. Und dieser erste Blick in diesen Spiegel von diesen Versen hilft uns, damit wir unterscheiden können, die Gefühle, die ich im Moment habe, sind die vom Fleisch? Oder sind die vom Heiligen Geist lanciert und befeuert? Zudem nennt ja das Neue Testament zwei verschiedene, sage ich mal, Kategorien vom Christsein. Ist euch auch schon aufgefallen? Das Neue Testament redet von fleischlichen Christen und von geistlichen Christen. Die Bibel redet von fleischlichem Verhalten der Christen, die den Heiligen Geist haben, alle. Und vom fleischlichen Verhalten der Christen. Der fleischliche Christ, was ist das? Der lässt sich eben oft von seinen momentanen Emotionen, von seinen selbstsüchtigen Wünschen leiten und steuern, die eben oft im Widerspruch stehen zum Heiligen Geist und zum Wort Gottes. Lässt sich steuern von seinen momentanen Gefühlen, die oft eben instabil sind, die oft schnell kippen, weil es gilt, Widerwärtigkeiten auszuhalten oder standzuhalten. Und im geistlichen Christen, ja, da regen sich die gleichen Emotionen. Aber der geistliche Christ übt sich darin, das ist ja ein lebenslanges Übungsfeld, in seinen momentanen Emotionen den Willen Gottes zu suchen. Er übt sich darin, dass der Heilige Geist seine momentanen Emotionen kontrollieren kann. Im Gegensatz eben zum fleischlichen Christen, dem sein Verhalten ist gesteuert von den eigenen Wünschen, von den eigenen Vorstellungen, von seinen Gefühlen. Und er hat es nicht gelernt. Er hat es auch nie eingeübt, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Wie es hier heißt im Vers 24, wer nun zu Jesus Christus gehört, hat sein Fleisch gekreuzigt samt seinen Leidenschaften und Begierden. Und deshalb ist das so hilfreich, dass wir ehrlich in diesen Spiegel schauen, immer wieder neu, vom Wort Gottes und vom Heiligen Geist. Wie sehe ich aus? Erster Blick. Sind die Emotionen, die sich im Moment regen, sind die wirklich vom Heiligen Geist oder sind die vom Fleisch? Ein Beispiel dazu. Es war vorletzte Woche. Es hat überhaupt nichts mit euch zu tun und mit der Gemeinde, sonst würde ich das nicht sagen. Aber ich habe mich furchtbar geärgert über irgendetwas. Ich habe mich so geärgert, dass sogar nachts, als ich aufwachte, hat es mich noch genervt und geärgert. Und da habe ich gemerkt, jetzt musst du aber aufpassen, Matthias. Ich musste auch Entscheidungen treffen, größere Entscheidungen, die auch noch andere Leute betraf. Ich habe gemerkt, jetzt musst du sehr, sehr aufpassen, dass du aus diesen Ärgeremotionen heraus jetzt keine Entscheidungen triffst. Und weil mich das sogar nachts noch geärgert hat, habe ich gedacht, was ist denn mit mir los? Warum ärgert mich das so? Und ich habe dann gemerkt, wahrscheinlich, weil mein Ego ein bisschen angekratzt ist in dieser Situation. Und da habe ich gemerkt, und das ist ja auch eine Tatsache, solange ich so in großer Erregung bin, solange meine Emotionen aufgewühlt sind wie ein Meer, solange kann der Heilige Geist mich nicht leiten. Jetzt muss ich zuerst zur Ruhe kommen. Ich habe dann Entscheidung getroffen, als ich zur Ruhe, und es war jetzt gut und alle sind zufrieden, die damit konfrontiert sind und so weiter. Nur ein Beispiel. Der erste Blick in den Spiegel dieser Verse des Wortes Gottes, des Heiligen Geistes, hilft uns, dass wir eben unterscheiden können. Sind meine Gefühle, die mich bewegen, vom Heiligen Geist oder sind sie vielmehr vom Fleisch? Und jetzt möchte ich euch einladen, wie ich das ja gerne mache. Unser Christsein ist ja nicht eine theoretische Sache. Das spielt sich ja nicht in diesem Saal vorwiegend ab, sondern im praktischen Alltag. Was heißt das im Alltag? Welches Beispiel soll ich nehmen? Ich nehme jetzt das erste vom Text. Es heißt hier im Vers 19, ich lese es noch einmal, es ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von seinem Fleisch beherrschen lässt. Und achtet euch, als erstes in dieser Aufzählung vom ganzen Katalog heißt es hier, wird sexuelle Unmoral genannt. Ich sage es noch einmal, als erstes wird sexuelle Unmoral genannt. Ich schlage vor, wir packen jetzt diesen Stier an den Hörnern. Es ist nicht von ungefähr, dass das als erstes genannt wird, sexuelle Unmoral. Und es ist auch nicht von ungefähr, dass das auch an Christen geschrieben ist. Der Galaterbrief ist ja an die Christen geschrieben, nicht an Nichtchristen. Also heißt es, ist dieses Thema von sexueller Unmoral auch ein Thema unter Christen. Ich mache ein Beispiel, wie man es in der Seelsorge schon oft erlebt habe und vielleicht auch persönlich erleben wir das. Ich bin verheiratet, ich bin jahrelang schon verheiratet, aber meine Ehe ist nicht mehr so prickelnd wie am Anfang. Wir leben vielleicht mehr nebeneinander als miteinander, einander vorbei. Und jetzt, was passiert, und das ist in vielen Fällen auch unter Christen so, jetzt begegnet uns plötzlich ein anderer Partner, ein anderer Mann, eine andere Frau, mit der ich so gut reden kann, wo ich mich emotional plötzlich hingezogen fühle. Und jetzt regt sich das Fleisch oder schon vorher und sagt uns, suche so viel Nähe wie möglich zu dieser Person. Weil da fühlst du dich wohl, nicht wie bei deinem Mann, der so langweilig ist, oder bei deiner Frau. Jetzt kommt es zu diesem Kampf. Der Heilige Geist ist auch da und er sagt deutlich, das ist Gott gegen Gottes Plan. Wenn du diesen Neigungen nachgibst, zerstörst du dich selber und auch andere Menschen, auch deine Familie. Und das Fleisch regt sich wieder und sagt, ich fühle mich glücklich, wenn ich ihn oder sie sehe. Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Das wäre mein Traummann oder meine Traumfrau. Warum habe ich die oder den nicht geheiratet? Und so weiter. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt in diesem Kampf zwischen Fleisch und Geist. Wem gebe ich den Vorzug? Dem Fleisch oder dem Geist? Ich denke mir vielleicht jetzt weiter vom Fleisch her Wege aus, wie ich mich der Person annähern kann. Ehebruch hat, ist oft etwas, was nicht von heute auf morgen geschieht. Da ist oft sehr viel Denkarbeit dahinter. Man muss ja dann schauen, dass man es nicht merkt, dass man es vertuschen kann, stundenlang. Und man öffnet den Fleischraum. Und ich glaube auch persönlich aus der Erfahrung, man öffnet auch dem Satan auch ein großes Einfallstor, dass nicht nur der Heilige Geist darin ist, sondern auch, ich glaube heute, dass auch Christen, die den Heiligen Geist haben, wieder, wenn sie ein Fleisch Raum lassen auf die Länge. Darf ich es mal so sagen, ich habe mich mit der Frage jetzt über Jahre beschäftigt, vielleicht auch wieder okkult belastet werden können. Wenn wir derart den Raum offen, über Stunden, über Tage. Es braucht, gerade Ehebruch braucht sehr viel Denkarbeit. Wie kann ich das verheimlichen? Wie kann ich das organisieren? Das erste Beispiel, ich komme noch zur Auflösung, aber noch nicht jetzt. Wir sind immer noch beim ersten Blick. Kommen zum zweiten Beispiel. Dazu blende ich euch eine Stelle aus, aus dem 1. Korinther 3, Vers 11, 1. Wo Paulus sagt den Gläubigen in Korinth, Brüdern und Schwestern, ich konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, obwohl ihr den Heiligen Geist habt und sogar viele Geistesgaben habt, sondern ich konnte euch zu reden nur wie zu fleischlichen, wie zu kleinen Kindern, die ihre eigenen Wünschen und Emotionen folgen. Was ist hier das Problem? Wenn wir weiterlesen, sehen wir das. Das Problem ist, das Verhalten von einigen damals in der Gemeinde von Korinth war, dass sie im Umgang mit ihren Brüdern und Schwestern in der Gemeinde von Sympathien und Antipathien gesteuert waren. So lesen wir das, wenn wir es weiterlesen. Bis das konkret war, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass einer gesagt oder gedacht hat, die Art von dem, die mag ich einfach nicht. Oder die ist mir so dominant. Oder der ist mir zu initiativ. Es werden auch Namen genannt. Dieser Apollos, der ist mir zu stürmisch. Oder vielleicht auch umgekehrt, dieser Stetige, dieser Bünzli da. Das regt mich auf. Und was war die Folge? Ich kann mir gut vorstellen, vielleicht nach dem Gottesdienst stammt man mit denen zusammen im Kreis, die einem sympathisch sind und die anderen, die ironiert man, da lässt man seine Antipathien spüren, du bist mir unsympathisch. Kennen wir das? Diese Nase mag ich einfach nicht in der Gemeinde. Schlimmstenfalls sage ich dann, ich komme nicht mehr wegen dieser Nase. Das ist Fleisch. Also jemand hat mir gesagt, mich regt schon die Tonlage der Stimme dieses Typen auf. Kennt ihr das? Fleisch. Das ist Fleisch. Oder jetzt mit Corona, diese Impfgegner, die sind schuld, dass diese Pandemie nicht nur längst bewältigt, diese Sturköpfe der Impfgegner. Und was sagen die Ungeimpften? Die Ungeimpften sagen, wir sind noch nie derart ausgegrenzt worden wie jetzt. Es gibt viele Beispiele. Fleisch. Als ich vom ersten Mal in eine FWG kam, ich war ja früher in einem anderen Verband, eine große Gemeinde war, ich sage nicht wo, setz mich hinten hin, wie man das macht, als Gast. Und da saß ich gleich neben einem gestandenen Mann, Bruder dieser Gemeinde, hat mir das erzählt. Schön, wir haben ein gutes Gespräch. Der Gottesdienst beginnt, wir sitzen hinten, hat ganz wenige Leute. Dann hat die Moderatorin ganz freundlich gesagt, weil die Gemeinde mehrheitlich im Gemeindeweekend ist, kommt doch ein bisschen näher nach vorne. Als dort so verstreut einzeln im großen Saal zu sitzen. Und dann sagt der Mann neben mir, aber nicht mit mir. Ich musste schmunzeln, natürlich. Aha, auch in einer anderen Verband geht das so. Aber Brüder, das oder Schwestern, das ist Fleisch. Oder ich singe nur im Lobpreis mit die Lieder, die mir gefallen, und bei den anderen singe ich nicht mit. Das ist Fleisch. Und ich komme nur in den Gebetsabend, wenn der so gestaltet ist, wie es meinen eigenen Wünschen entspricht. Ja, Moment einmal, warum kommen wir dann zum Gebet? Um zu reden mit dem Heiland? Oder um meine Wünsche zu befriedigen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist Fleisch. Natürlich dürfen wir dem Fleische Raum geben, aber es blockiert unser geistliches Wachstum. Sehen wir schon damals bei den Korinthern. Ich konnte nicht zu euch reden wie mit geistlichen Menschen. Er sagt nachher noch, ich konnte euch nur Milch geben, keine starke Speise, ihr vertragt es nicht. Ihr seid kleine Kinder geblieben, ihr seid Babychristen geblieben. Stellt euch einmal vor, eure eigenen Kinder, ein Jahr Wachstum und dann Stillstand. Wie ist das, wenn der 4. Geburtstag gefeiert wird? Kann immer noch nicht laufen, kann immer noch nicht reden. Und jetzt wird das Kind 10-jährig. Immer noch Wachstumsstufe ein Jahr. Das ist doch traurig. Merkt ihr, das ist auch ein ernstes Thema. Bin ich ein geistlicher Christ, dann wachse ich. Oder bleibe ich so im Fleischlichen stehen, dann bleibt mein Wachstum blockiert. Darf ich jetzt die Band, wir machen es heute mal ein bisschen anders für den Rest noch des Gottesdienstes, dürft ihr euch schon bereit machen, zwischendurch ein Lied zu spielen und wir singen mit, bevor dann noch der Schlussteil kommt, bevor ich noch zum zweiten Grund komme, warum wir jeden Morgen in den Spiegel schauen. Das, was ich sehe im Spiegel, das ist eben manchmal unangenehm. Auch mit meinen Gefühlen. Aber es motiviert mich, was ich sehe, gerade weil ich sehe, wie es ist. Es motiviert mich, dass ich die Sache positiv verändere. Und in Bezug auf unser Thema heißt das, ich übe mich darin. Das ist ein tägliches Üben, dass ich mein Verhalten zuerst auf Gottes Wort, auf den Heiligen Geist ausrichte. Und dann genieße ich die Emotionen, die daraus fließen. Emotionen, die in Einklang sind mit dem Heiligen Geist, die sind ja äußerst wertvoll. Emotionen, die im Einklang sind mit dem Heiligen Geist, die sind ansteckend, die sind wohltuend, sie sind herzlich. Ich kenne viele Christen, auch hier in der Gemeinde, wo ich das spüre. Emotionen im Einklang mit dem Heiligen Geist. Und deshalb bin ich auch nach wie vor begeistert, generell von der Gemeinde, obwohl man natürlich als Pastor manchmal auch etwas anderes erlebt. Aber wie viele Christen spürt man ab, ihre Emotionen, sie haben das auch geübt, sind im Einklang mit dem Heiligen Geist. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen in die Praxis. Ich lade euch ein, das Beispiel, die zwei Beispiele möchte ich nochmals aufgreifen, auch ein bisschen fertig machen. Wenn meine Emotionen eben im Moment, wir können das ja gar nicht steuern oft, von fleischlichen Antipathien geprägt sind gegenüber Mitchristen. Sehe jemand, habe gewisse Dinge erlebt, und jetzt sehe ich die Person wieder, kommen so negative Emotionen, Antipathien, was mache ich dann? Was sagt uns das Ehepaar, Heiliger Geist und Wort Gottes, sie sind sich einig darin. Ich blende euch eine Stelle ein, es gibt ja mehrere, Römer 12, Vers 7, wo es heißt, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Und jetzt heißt es sogar, auf diese Weise wird Gott geehrt. Wenn ich diesen Vers, dieses Reden vom Heiligen Geist ernst nehme, dann überlege ich doch einmal, wie hat Christus mich angenommen? Wie hat er mich angenommen? Mit meinen Sünden, mit meinen Macken. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Und wenn ich das ernst nehme, dann treffe ich eine Entscheidung, wenn ich jemanden sehe, der auf mich unsympathisch wirkt. Das können wir ja nicht einfach abstellen. Was mache ich dann? Ein Mitchristen. Dann segne ich ihn innerlich. Dann danke ich für ihn, dass es ihn gibt, auch wenn er mir immer noch unsympathisch ist. Und das Geniale daran ist, unsere Gefühle können sich dadurch ändern. Es kann so weit kommen, dass wir finden, wenn diese Person fehlen würde in der Gemeinde, dann wäre das ein großer Verlust. Das kennen wir auch aus der Familie, oder? Wir haben das auch schon erlebt, ich sage natürlich keine Namen. Zwei haben sich zum Teil über Jahre was immer gestritten. Und dann fehlt plötzlich ein Teil über längere Zeit. Und was sagt der andere? Ich vermisse ihn oder ich vermisse sie. Und so kann das auch passieren, wenn wir dem Heiligen Geist Raum lassen. Dann können sich die Gefühle ändern. Durch den Heiligen Geist können wir Menschen schätzen und ehren, die wir nicht mögen. Durch den Heiligen Geist können wir sogar Menschen ehren, nicht nur vorne herum, sondern auch hinten herum im Reden, die wir nicht mögen. Das ist Freiheit. Aber wenn wir gefangen sind in unseren negativen Emotionen, sind wir gebunden, wie es die Reformatoren gesagt haben. Homos incurvatus, wir sind in uns selber verkrümmt. Wir sind Gefangene von unseren Emotionen. Das ist Freiheit. Deshalb gilt es immer wieder darin zu üben, mein Verhalten zuerst auf Gottes Wort und auf den Heiligen Geist auszurichten. Und dann kann ich die Emotionen genießen, die daraus fließen. Jetzt darf ich Pris Kistner nach vorne bitten, nimm doch bitte das Mikrofon mit. Sie hat mir kürzlich einmal nebenbei, ich war da bei ihr im Geschäft, hat sie mir eine schöne Geschichte erzählt. Da habe ich gesagt, sag doch die auch noch öffentlich. Das war aus dem Alltag einer Familie. Wir sind gespannt zu diesem Thema.
Ja, genau. Also es ist eigentlich, wenn ich darf, gerade schnell zwei Sachen sagen. Das eine betrifft den Juri. Der hat so eine Phase gehabt, wo er einfach ständig, wenn du irgendeine kleine Art von Kritik ihm gegenüber gebracht hast, dann ist er explodiert und der vorgestampft und hat nur noch gesagt, ich bin so ein Doppel und ich habe nicht, ich doppel und so Zeugs. Und es hat mich mega, und ich habe so gedacht, leck, was sage ich jetzt so einem Kind? Ich kann ihm schon sagen, ja, ich habe dich gern und blablabla. Und ich habe gemerkt, es hat einfach ein bisschen den Zusammenhang vielleicht auch, was auf dem Schulplatz passiert. Vielleicht gibt es nicht wirklich so viel, wo einfach ganz schnell sagen, ach, bist du dumm, kannst du nicht. Und ich habe irgendwie gefunden, ja, ich muss jetzt schauen, was ich ihm da besser mitgeben kann. Und es ist mega cool, ich habe die Bibel gelesen und ich lese den Vers aus dem 2. Korinther im Kapitel 5, Vers 17. Und dort steht, darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und ich habe den Vers gelesen und ich habe gedacht, das ist doch die Antwort. Und ich bin zum Juri und habe ihm gesagt, Juri, los, es gibt vielmals Söhne, die dich verurteilen und dir sagen, du kannst nichts. Aber schau, was in der Bibel steht. Und das steht über dich. Und ich weiß es, dass du Jesus in deinem Herzen hast. Und das sagt er über dich. Es ist alles neu. Auch wenn du etwas Blödes gemacht hast. Hey, es gehört nicht mehr zu dir. Du bist neu. Und das ist die Wahrheit. Und es war cool, ein paar Tage später, die wurde in die Schule geschickt. Und ich habe ihm gesagt, tschüss. Also ich habe hier, als ich ihm den Vers gesagt habe, gesagt, jetzt wiederholst du das. Und jetzt merkst du dir das. Und er ist gegangen und dann dreht er sich um und schaut mich nochmal an in der Tür und sagt, Mami, ich bin neu. Jesus hat mich neu gemacht und das Alte ist nicht mehr. Und es hat mich so, ja, es hat mich einfach mega ermutigt. Und das andere, was ich noch ganz schnell auch noch möchte erwähnen, ist, also gestern hat es bei uns an der Tür geläutet, der Nachbar war vor der Tür und hat, ja, wieder mal gesagt, hat Erik ganz im Ball wieder voll in mein Auto geschüttet und war mega hässig. Und es hat schon ein paar Mal Situationen gehabt, wo sich der Nachbar so nervt über unsere Kinder, weil immer irgendwelche Spielsachen bei ihm rumliegen und nicht bei uns. Also es hat sich da einfach auch schon viel angestaut bei mir und ich habe retortischt und ich bin so hässig gewesen. Ich habe so zittert, ich habe mich nicht mehr gekannt. Irgendwann habe ich müssen. Also der Bruno hat mich dann irgendwann so ein bisschen gehst du mal weg, oder? Und ich bin so hässig gewesen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich bin im Keller gewesen und hatte die ganze Wut mal müssen vor Gott bringen. Und ich habe gesagt, ich finde es unfair. Und wieso? Und wieso muss ich streiten? Ich habe echt so gedacht. Und wenn ich dann mal so aufgeladen bin, dann muss ich etwas aufräumen. Ist super, mein Keller sieht top aus. Aber ich habe dann so gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Und wieso muss ich so streiten? Und wieso finde ich das so unfair? Wieso finde ich das unfair? Und ich musste zuerst etwa eine Stunde lang putzen, bis ich überhaupt wieder normal schnaufen oder irgendwie aufhören zu brüllen. Und ich habe dort wieder gedacht, hey, ich glaube, ich finde einfach die Antwort selber nicht. Und gestern ist der Tagesvers vom Bibel-App ist eigentlich im 2. Timotheus gewesen. Und ich habe gedacht, komm, ich lese jetzt da weiter und schaue einfach. Und ich habe weitergelesen. Und erstaunlich, wieder einmal, ist dort nachher gestanden, diese Dinge bringe in Erinnerung, indem du eindringlich im Angesicht des Herrn bekräftigst, man soll nicht mit Worten streiten, was zu nichts nützt, sondern nur zum Verderben der Hörenden. So hat es angefangen, ich habe gedacht. Ja, stimmt, oder? Wie schnell haben wir Wörter gesagt und wir haben dann gegenseitig verletzt und man ist hässig. Und ich habe ziemlich schnell angemerkt, hey, du musst dich jetzt einfach entschuldigen. Ist noch viel unangenehmer, oder? Entschuldigung sagen, ich habe dich abgelehrt, mega blöd, oder? Und ich habe so gedacht, Mann, es ist so unfair. Und ich bin mir einfach immer noch so vorgekommen wie, ja, jetzt muss ich wieder. Und dann auch wieder, halt, stopp, ich glaube, es ist nur mein Stolz verletzt. Und der ist ja nicht so, ist manchmal grösser, aber er soll nicht gross sein. Und weiter unten steht dann nämlich noch, habe ich ganz krass gefunden, die unheiligen Lehren und nutzlose Diskussionen aber vermeide. Und ich habe so gedacht, ja, logisch, oder? Ich muss ja mit ihm nicht streiten. Ich stehe an einem ganz anderen Punkt als Gläubige und er nicht. Also bringt die Diskussion erstens mal nichts und es hat mich einfach auch so beruhigt, dass ich so gemerkt habe, ich muss ja gar nicht mich auf das einlassen. Ich kann auch einfach sagen, okay. Wenn er wiederkommt und sagt, hast deine Kinder nicht im Griff und sag's doch nochmal, kann ich nächstes Mal vielleicht einfach sagen, okay, und ich sag's meinen Kindern wieder, wie auch immer. Aber ich muss mich wie nicht so aufregen lassen. Und es hat mir so gut getan, weil gleichzeitig, man hat ja die Prägung und man weiss, in der Bibel steht auch, du sollst nicht streiten und ins Bett gehen. Und ich habe gedacht, ja, die Sonne geht unter. Und nachdem ich das gelesen habe, habe ich so einen Frieden gehabt. Und ich bin über und habe nochmal geläutet und wirklich einfach für das, was mich selber so gestört hat, dass ich so emotional reagiert habe, ich habe einfach gesagt, es tut mir leid, wie ich das gesagt habe. Und ich habe aber selber auch gewusst, ich muss mich auch nicht unbedingt für alles entschuldigen, was ich gesagt habe, aber der Ton ist ganz sicher falsch gewesen. Genau.
Vielen Dank. Amen. Danke vielmals, darf das Mikrofon Daniel bringen, merken wir, das ist Alltag. He? Und jetzt, das nächste Mal bist du schon vorbereitet, so läuft das. Es ist ein Üben, wir sind alle in dieser Schule, alle, jeder vielleicht ein bisschen in einem anderen Bereich, aber wir sind alle da in der Schule. Ich komme noch zum Schluss, ich möchte noch das zweite Beispiel, das wäre ja nicht fair, wenn ich das nur anreiße, aber nicht nachher auch die Lösung zeige. Wie kann ich mich geistlich verhalten, wenn ich mich emotional plötzlich zu einem anderen Partner hingezogen fühle? Ich sage zuerst etwas vielleicht ein bisschen Komisches. Es ist nicht schlimm, wenn unsere Ehe einmal in eine Krise gerät. Ich sage es noch einmal. Es ist gar nicht so schlimm, wenn unsere Ehe einmal in eine Krise gerät. Das erlebt nämlich jede Ehe. Jede Ehe. Entscheidend ist, ob ich jetzt diese Krise als Christ geistlich bewältige. Denn solche erotischen Gefühle, die können eine unglaubliche Dynamik erfahren. Und was mache ich dann, wenn es da so im Fleisch richtig losgeht? Was mache ich dann? Wir finden eine Antwort hier in diesem Text im Vers 24. Ich blende euch den ein. Der ist genau auch für solche Situationen geschrieben worden. Wo es heißt, wer nun zu Jesus Christus gehört, das heißt, er hat den Heiligen Geist, der hat sein Fleisch gekreuzigt mit seinen Leidenschaften und Begierden. Das klingt ja ein bisschen komisch. Gekreuzigt, ja. Komisch, muss ich mich jetzt ans Kreuz nageln lassen? Das gilt doch nur für Jesus, der ist doch gekreuzigt worden, jawohl. Gerade wenn die erotischen Gefühle in mir so eine Dynamik aufnehmen, dann gilt es, dass ich mich auf diese Kreuzigung berufe. dass ich sage, meine Gedanken, danke Jesus, du hast am Kreuz gesiegt über diese süßen, aber zerstörerischen Gefühle und ich nehme das, und das muss man manchmal auch einüben, ein bisschen energisch tun, ich nehme das jetzt in Anspruch. Richard Kreese hat einmal gesagt, ich habe das Zitat, glaube ich, vor Jahren schon mal zitiert, mir hat das sehr geholfen, der hat einmal das so krass ausgedrückt, er hat gesagt, wenn das Blut in deinen Adern zu kochen beginnt, dann proklamiere den Sieg Jesu. Und dann erleben wir eben auch die Kraft, dass auch solche starken Emotionen ihre Macht verlieren. Wenn ich emotional mich zu einem Partner hingezogen fühle. Natürlich braucht es da noch weitere Schritte, dass ich zum Beispiel immer wieder mal frage, wie kann ich meinem Partner etwas zuliebe tun, eine Freude machen. Das Fleisch sagt, ja, der ist ja auch kalt mir gegenüber. Wie der sich mir gegenüber verhält, das Fleisch sagt, ich warte, bis der mir mal etwas zuliebe tut. Und der Heilige Geist sagt, nein. Tu du deinem Partner etwas zuliebe, ohne Gegenleistung zu erwarten, ohne eine Reaktion. Das heißt, geistlicher Christsein, sich immer mehr darin zu üben. Ich komme jetzt zum Schluss, die Zeit ist auch durch. Es geht also um dieses Thema, bei diesem Thema, wie kann ich immer mehr ein geistlicher Christ werden? Und ich hoffe, dass wir heute Morgen neu ermutigt worden sind, uns darin zu üben, in diese Freiheit hineinzuwachsen und letztendlich dann auch die Emotionen zu genießen, die daraus herausfließen. So wie es David schon im Alten Testament gesagt hat, in Psalm 4 hat er gesagt, deinen Willen, o Gott, tue ich gerne mit Emotionen. Deinen Willen, o Gott, tue ich gern. Amen. Erinnere nochmals dran, draußen hat's noch Flyer, Vertiefungsflyer zum Mitnehmen und auch auf der Homepage. Ich möchte gerne mit uns noch beten. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass in dir und im Heiligen Geist und in deinem Wort eine Kraft liegt, die wir von uns aus nicht kennen. Wie es hier steht, wer nun zu Christus gehört, hat sein Fleisch gekreuzigt mit seinen Leidenschaften, mit seinen Begierden. Und danke, dass die Kraft deines Todes und die Kraft deines Geistes stärker ist als alle Regungen in unserem Fleisch. Lass uns das immer wieder neu erfahren. Hilf uns immer wieder neu, wie wir es auch gehört haben, vom Priester gute Entscheidungen zu treffen, deinem Geist Raum zu lassen im Alltag, auch in den Spannungsfeldern des Alltags, dass wir uns auf dich berufen. Ja, Herr Jesus, wir preisen dich, dass du uns diesen Geist geschenkt hast. Und wenn wir versagen, Herr Jesus, dann sind wir auch so froh, dass wir in deinem Kreuz, was du getan hast am Kreuz, auch wieder Heilung und Hilfe finden. Amen.